D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
So, Freunde, Popcorn raus, die Süßigkeiten kaltgestellt und das Bier in die Schüssel gekippt. Oder andersrum, das Bier kaltgestellt, die Süßigkeiten in die Schüssel gekippt. Am Wochenende ist Oscarverleihung in Los Angeles. Also nach der Berlinale ist ja immer vor den Oscars. Wir befinden uns genau in der Woche zwischen beidem. Berlinale ist am Sonntag zu Ende gegangen. Dafür sind die Oscars jetzt am kommenden Sonntag. Gucken wir natürlich heute Abend noch drauf. Und ich werde mich selbst festnageln auf die Gewinner der Oscar-Nacht von Sonntag auf Montag. Könnt ihr mir dann nächste Woche Dienstag eine reindrücken, wenn ich in diversen Kategorien mit Sicherheit falsch gelegen habe. Aber man kann es ja wenigstens versuchen. Bis dahin haben wir aber noch eine Kinowoche vor uns und schauen auf Filme, die diese Woche starten, unter anderem auf den Film Spotlight. Der wird auch eine Rolle spielen bei den Oscars am kommenden Wochenende. Ist einer meiner Favoriten auf die ein oder andere Kategorie. Sehr spannender Film, startet diesen Donnerstag, gucken wir rein. Dann haben wir den neuen Film von Michael Moore. Ihr wisst, das ist dieser Dokumentarfilmer, der Bowling for Columbine gemacht hat, der gerne mal das gesamte amerikanische Gesellschafts- und Politsystem auf den Prüfstand hebt. Hat auch einen neuen Film gemacht, der heißt Where to Invade Next. Der ist auf der Berlinale vorgestellt worden und startet jetzt am Donnerstag. Und dann haben wir noch einen tollen Gast heute Abend, nämlich Bjarne Mädel in der Sendung. Der war auch auf der Berlinale, ja, ist immer noch nah dran und hat da seinen Film 24 Wochen vorgestellt. Da haben wir letzte Woche in der Berlinale Sondersendung schon kurz drüber gesprochen. Aber ich habe Bjarne Mädel getroffen, schönes, langes Gespräch mit ihm führen können. Er also heute Abend unser Gast in der Sendung. Und dann gucken wir noch auf eine neue deutsche Serie, wo jetzt bald im April nämlich Drehstart ist. Tom Tykwer ist dafür verantwortlich. Serie heißt Babylon Berlin. Teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten. Das also die Themen für die nächsten 55 Minuten, eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Ich weiß, das ist im Februar immer ein bisschen lame, wenn man so vom bisher besten Film des Jahres spricht. Ne? Aber gut, da kann der Film ja nichts dafür, dass wir gerade mal Ende Februar haben. Für mich gehört er so oder so zu den besten Filmen des Jahres und ich bin mir sicher, dass sich das auch bis Jahresende nicht großartig ändern wird. Spotlight heißt er und er geht immerhin mit 6 Oscar-Nominierungen Sonntagnacht ins Rennen um die Academy Awards und eigentlich seit der Film im September seine Weltpremiere in Venedig beim Filmfestival hatte, wird er gehypt als der beste Journalistenfilm seit Die Unbestechlichen. Das war immerhin 1976. Ich finde ihn großartig, den Film. Anna Wollner hat ihn auch gesehen, aber darüber hinaus auch noch die Möglichkeit gehabt, den Hauptdarsteller Mark Ruffalo und Regisseur Tom McCarthy zu treffen.
Also wir sind ein vierköpfiges Investigationsteam. Wir berichten an Ben Bradley Jr. und wir halten unsere Arbeit unter Verschluss.
Und das müssen sie auch, denn das Spotlight-Team des Boston Globe deckt Anfang der 2000er eine ziemlich brisante Sache auf. Über Jahrzehnte hat die katholische Kirche in Boston Kindesmissbrauchsfälle nicht nur toleriert, sondern auch vertuscht.
Sie wussten es und haben es laufen lassen! Mit Kindern! Okay? Das hättest du sein können oder ich, jeder von uns hätte es sein können! Wir müssen diese Dreckschweine festnageln. Wir müssen den Leuten zeigen, dass niemand mit sowas durchkommen kann. Kein Priester, kein Kardinal und kein verdammter Papst.
Wir als Zuschauer sind mit dabei, wie das Team recherchiert, Opfer sucht, die Karrieren der Täter nachzeichnet. Erzählt wird ausschließlich aus dem Blickwinkel der Journalisten. Wir wissen genauso viel wie sie. Langsam, wie bei einem Puzzle, setzt sich ein Bild des Grauens zusammen. Akteneinsichten, Interviews mit Opfern, Gerichtsbesuche, Diskussionen mit den Verlegern.
Sie wollen die katholische Kirche verklagen?
Wir stellen nur einen Antrag, aber, ja.
Sie halten das für derart wichtig?
Ja, das tue ich.
Weil es klar ist, dass die Kirche sich mit allen Mitteln wehren wird. Was von unseren Abonnenten nicht unbemerkt bleiben wird. 53% sind katholisch.
Ich denke, es wird Sie interessieren.
Es wird interessieren. Die Artikelserie verändert die Stimmung in der ganzen Stadt, regt eine neue Diskussion über die katholische Kirche an. Nicht nur in Boston, sondern weltweit. Die Spotlight-Journalisten wurden für ihre Story mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Mark Ruffalo, der den Journalisten Mike Resendez spielt, hat durch den Film ein neues Verständnis für Journalisten bekommen.
What struck me was the amount of discernment that has to go into what you're feeding to the public. And how balanced he was in the way that he could look and listen and investigate.
Dass das im Film so gut funktioniert, liegt vor allem an der Arbeit von Tom McCarthy. Der Regisseur hat gemeinsam mit Josh Singer das Drehbuch geschrieben und schon dort auf Zurückhaltung gesetzt.
We never wanted to sort of sensationalize the movie. We wanted it to feel unadorned in a sense and driven. And we felt like there was enough emotional value in the storytelling, but we didn't want to sort of have the reporters see this and be like, that's not our lives, you know. I think it's so important, their work, so fundamental to our democracy, which is such big words to use, but it's so true.
Eine Wahrheit, die durch Spotlight jetzt ein filmisches Denkmal bekommt und die in den Mittelpunkt stellt, wie wichtig es ist, auch heutzutage, zu Zeiten der digitalen Medien, noch richtig zu recherchieren.
I mean, I need people who can go to work every day and make it their job, who have the money and the resources to go to courthouses, to spend time with the police, to get to know the city commissioners. You know, people, that's their job, form those relationships so they're getting the story. It took like a team like Spotlight, of four committed investigative journalism, 6 months to really break it and break it right. And I feel like there is a lot to be said for new media, but new media doesn't have sort of boots on the ground journalism, especially on a local level. And a lot of where new media is, it's aggregate, right? Where are they getting their information? Do we know anymore? When you read something on the Huffington Post, or do you know where the Wire, who's the reporter, what his sources? No, we don't anymore. People don't even check that anymore. That's terrifying to me.
Das Drama schafft es, wie schon Die Unbestechlichen 1976, eine Lanze für den Journalismus zu brechen und dabei die tragische Geschichte nicht auszuschlachten, den Opfern auf Augenhöhe zu begegnen. Der Vergleich zu diesem Film, so McCarthy, verfolgt ihn. In einem guten Sinne.
I think we forever live in that shadow. There's a few movies like that, but it's a movie that I know well, but had not purposely stopped watching as I started thinking about this because I needed to get away from it and just try to think, what would I tell if I was telling this story now, and how would I do that? You know, hopefully there'll be a lot of young people who will see this movie and be sort of see journalism in a slightly different light and understand that it's an essential and valuable profession.
Anna Vollmer mit den Stars des Films, mit Mark Ruffalo, einem der Darsteller, und Tom McCarthy, dem Regisseur. Spotlight heißt der Film, ab Donnerstag im Kino. Großartiger Film, unbedingt reingehen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Film.
Gerade mal 3 Tage her, dass hier in Berlin noch internationales Filmfestival war, die Berlinale, die 66. Wenn ihr aufmerksame Verfolger dieses Erwachsenen-Unterhaltungsprogramm für anspruchsvolle Hobby-Cineasten seid, habt ihr das mitgekriegt, weil wir letzte Woche die gesamte Sendung eine Berlinale Spezialshow hatten bei Eine Stunde Film. Und innerhalb dieser Woche Berlinale haben wir viele Filme gesehen, mit vielen Menschen gesprochen. Unter anderem habe ich ein sehr langes, intensives Gespräch mit Bjarne Mädel führen dürfen. Den kennt ihr entweder als Tatortreiniger oder als diesen ziemlich verschnarchten Ernie aus der Serie Stromberg. Das sind so die Rollen, mit denen er berühmt geworden ist. In dem Film auf der Berlinale, den wir letzte Woche auch besprochen haben, 24 Wochen heißt, der zeigt dann eine ganz andere Seite von sich. Da spielt er zusammen mit Julia Jentsch ein Ehepaar, das ein Kind erwartet, wo sich dann rausstellt, dass dieses Kind, wenn es auf die Welt kommt, schwerst mehrfach behindert sein wird, und trotz der schon relativ weit vorangeschrittenen Schwangerschaft überlegen diese beiden nun gemeinsam, ob sie dieses Kind noch haben wollen oder ob es ein sehr später Schwangerschaftsabbruch werden soll. Ganz harter Film, ist auf der Berlinale sehr positiv besprochen worden, wenn auch mit dem Tenor schwer zu ertragen, weil die Bilder so intensiv sind. Und deshalb habe ich natürlich bei meinem Treffen mit Bjarne Mädel auch relativ schnell dann die Frage gestellt, wo denn eigentlich Szenen waren im Film, bei denen er als Schauspieler tatsächlich auch dann Bauchschmerzen gekriegt hat.
Ja, Bauchschmerzen weiß ich gar nicht, aber wir wussten, wir können uns da nicht drum rummogeln. Also wenn wir uns so ein Thema vornehmen, dann muss man, das gab schon am Anfang, wo es gibt irgendwann am Anfang eine Sexszene und dann in der Mitte nochmal so eine sehr freizügige, kurze Geschichte, wo wir auch gesagt haben, wir können uns da nicht drum rummogeln. Wenn wir einen Film über eine Spätabtreibung machen, dann darf man da nicht kneifen. Mhm. Dann muss man das auch wirklich zeigen. Und es soll ja wehtun beim Zugucken, weil es diesem Paar so wehtut. Das ist einfach kein vergnüglicher Film, sondern wirklich ein sehr intensiver, emotionaler Film. Und da darf man dann irgendwie auch nicht davor zurückschrecken, bestimmte Sachen drastisch zu zeigen.
Ich will da auch gar nicht zu sehr jetzt im Drüberreden ins Detail gehen, weil wir natürlich nicht spoilern wollen. Deshalb sage ich nur, ohne es weiter zu beschreiben, speziell diese Abtreibungsszene ist sehr detailreich. Die hätte man anders drehen können. Warum ist dieser Detailreichtum aus deiner Sicht so wichtig für den Film?
Ich würde sagen, dass gerade dieses Fachliche, das ist was einen so umhaut. Also in dem Gespräch mit dem Chirurgen zum Beispiel, mit dem Kostelka, Dr. Seeger und Dr. Kostelka sind die beiden Fachärzte.
Die auch wirklich Fachärzte
ja,
sind.
Ja, einer der führenden Kinderherzspezialisten in Deutschland. Und der uns ganz fast schon kalt und fachlich erklärt, was zu passieren hat mit unserem Kind, was wir erwarten. Nämlich, dass schlimme Operationen auf das Kind warten und die werden deshalb so emotional belastend, weil er eben so schonungslos erzählt und ganz fachlich, was da passieren wird. Und da wird nichts beschönigt, da wird auch nichts verschlimmert, da wird einfach nur erzählt, was passieren muss und ganz realistisch. Und das hat deshalb so einen dokumentarischen Touch, weil die Leute echt sind, weil die Ärzte echt sind. Also auch der dann nachher den Abbruch vornimmt, ist auch ein Arzt, der im echten Leben Paaren in so einer Situation zur Seite steht. Und der war ganz, ganz toll und hat das sehr, sehr einfühlsam und behutsam mit uns gemacht, dass es sich für uns wahnsinnig echt angefühlt hat. Also leider muss ich sagen, für mich, weil es keine schöne Erfahrung war, aber zum Glück für den Film, weil es eben diese intensiven Momente dadurch gibt in dem Film. Auch die Hebamme zum Beispiel ist eine echte ja. Hebamme und man sitzt da und denkt, also entweder ist das eine grandiose Schauspielerin oder sie ist einfach eine ganz tolle, empathische Frau.
Oder man merkt, dass sie weiß, wovon sie redet.
Genau.
Alternativ.
Ja. Und das hat uns eben natürlich auch beim Spiel sehr geholfen, weil wenn jemand dir was ganz Echtes echt ins Gesicht sagt, dann kannst du eigentlich auch nicht anders als echt darauf zu reagieren.
Das ist dann genau der Teil des Films, der ein großes Gewicht ausmacht, der dieses persönliche Schicksal erzählt, in dem es darum geht, eine wirklich lebensverändernde Entscheidung zu treffen und die härteste, die Eltern treffen können in so einer Situation. Was aber mindestens genauso interessant war, war der Aspekt, der dadurch ein bisschen ins Hintertreffen gerät, nämlich ihr seid nicht nur ein Paar, sondern du bist auch der Manager deiner Frau in dem Film, die eine Kabarettistin ist, die also quasi ihr Geld damit verdient, witzig zu sein. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant, wenn man an all die Pastewkas dieser Welt denkt, also die Menschen, die nur dafür stehen, Comedy zu machen, witzig zu sein, was eigentlich passiert, wenn die einen richtig derben Schicksalsschlag erleben, können die überhaupt noch weiter witzig sein?
Ja, wenn sie nichts anderes gelernt haben, dann müssen sie das wahrscheinlich, ne? Also das ist natürlich wirklich schwierig, der Moment. Aber als Schauspieler vom Theater kennt man das natürlich. Um 8 Uhr muss der Lappen hochgehen, egal was vorher in deinem Leben passiert ist. Und ob du Magenschmerzen hast oder, keine Ahnung, Knieschmerzen oder sonst was oder was Schlimmes erlebt hast zu Hause, du musst trotzdem raus und dein Ding machen. Und wenn das dann eben Leute zum Lachen bringen soll, ist das, glaube ich, ja, es ist wirklich nicht einfach, das immer zu verdrängen, was dir privat gerade durch den Kopf geht. Aber das ist andererseits eben auch dein Beruf. Ich habe diese Frage, eine ähnliche, habe ich heute schon mal beantwortet und habe darüber nachgedacht, dass ich mal ein Theaterstück gespielt habe in Hamburg, wo ein Zuschauer einen Herzinfarkt hatte, während wir gespielt haben. Und dann gab es einen Tumult und dann Aufregung und dann kam ein Krankenwagen und so, weil wir mussten unterbrechen. Und irgendwann hieß es, ja, der ist jetzt irgendwie versorgt, da ist ein Notarzt da und ihr könnt jetzt weiterspielen. Mhm. Und wir haben weitergespielt und 3-4 Sätze später hätte ich den Satz sagen müssen, es sind Menschen, die sterben. Das war der Text in dem Theaterstück. Und ich habe gesagt, ich habe das einfach dann abgebrochen. Ich habe gesagt, wir können jetzt nicht weiterspielen, weil wir wissen nicht, wie es dem Mann geht und wir haben das alle mitgekriegt und wir können jetzt nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Und da waren einige enttäuscht, weil die angereist waren, um das Stück zu sehen, aber die meisten Leute haben applaudiert und haben gesagt, ja, es gibt echt Wichtigeres im Leben, als diese Unterhaltung jetzt hier fortzusetzen. Und ich glaube, so ist es dann auch, wenn man sowas, und sowas erzählen wir ja auch in dem Film. Es gibt einfach Punkte im Leben, wo du nicht mehr funktionieren kannst, wo es einfach zu schlimm ist, das, was du zu ertragen hast, das geht einfach nicht mehr. Und das finde ich einen ganz berührenden Moment, ich will den jetzt auch noch nicht verraten, aber wo Astrid eben dann wieder ein Programm spielt und wie sie dann die Situation erlebt. Also das da gibt es, glaube ich, einfach Grenzen. Und das, was wir durchmachen in diesem Film oder was das Paar durchmacht, was wir spielen, ist, glaube ich, die allerschlimmste Situation, die allerschlimmste Entscheidung, die man in seinem Leben überhaupt nur treffen muss. Oder ja. Insofern hoffe ich einfach, dass der Film ein bisschen mit diesen Leuten mitfühlt und was ich in der Vorbereitung festgestellt habe, wenn man dann drüber redet, ich mache jetzt so einen Film und das ist das Thema und es geht um ein krankes Kind und so, dass viel mehr Leute davon betroffen sind, als man weiß. Also selbst von guten Bekannten, die sagen, genau dasselbe ist mir auch passiert, wo du denkst, das wusste ich ja gar nicht. Aber Leute sprechen eben da nicht gern darüber. Es ist nochmal was anderes als eine Krankheit, wo du sagst, oh, ich hatte eine schlimme Krankheit und bin jetzt aber wieder gesund, ich war im Krankenhaus, Klar. Mir geht's besser. Ist das ja was, wo man sich immer noch wahnsinnig schuldig fühlt. Mhm. Und deshalb auch nicht stolz drauf ist und nicht darüber reden mag. Und es betrifft aber, glaube ich, wesentlich mehr Leute, als man so denkt.
Eine Stunde Film mit Bjarne Mädel heute Abend zu eurem Wettbewerbsfilm 24 Wochen. Wir haben eben schon gesagt, Bjarne, beziehungsweise ich habe gesagt, dass du in der glücklichen Situation bist, als Schauspieler nicht in irgendeiner Schublade festzustecken, obwohl wir dich natürlich in erster Linie aus der sehr unterhaltsamen Richtung kennen. 2004 habt ihr diese wunderbare Sendung zusammen gemacht, Ernie und Bernd. Womit eigentlich alles losging für dich. Stromberg war eigentlich so im Fernsehen das, wo du dann relativ schnell sehr berühmt geworden bist. Das sehr eng gekoppelt an Ralf Hussmann und unter anderem auch Arne Feldhusen, an den Regisseur und den Autor dieser Serie. Vielleicht, wenn wir kurz bis dahin zurückgehen, wie hat diese Serie damals und alles, was danach kam, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, inwiefern war das ein Karrierebeschleuniger oder was ist damals mit dir passiert, als das losging?
Ja, ich war damals noch am Schauspielhaus in Hamburg engagiert und habe als Gast in Köln gespielt, am Theater auch. Und dann kam dieses Angebot für das Casting für Stromberg. Und ich bin also durch diese Geschichte Stromberg, bin ich mehr vor die Kamera gerutscht. Ich verbringe also mehr Zeit vor der Kamera als auf der Bühne. Ein bisschen vom Theater zum Film gewechselt. Das war also eine große Veränderung in meinem Leben. Und dann habe ich, vorher hatte ich mal hier und da einen Drehtag und das war aber dieses kontinuierliche vor der Kamera stehen, hat mir wahnsinnig viel Routine gegeben auch, was in dem Beruf nicht unwichtig ist, weil man immer unter Zeitdruck funktionieren muss und unter Zeitdruck abliefern muss. Und das habe ich bei Stromberg ganz gut gelernt, wie das funktioniert. Wenn wir nochmal zu diesen Schubladen zu kommen, auch weil mir das wichtig ist, weil war ich dann eben da der Bürotrottel, der unter den Armen schwitzt und so und der nicht ganz dicht ist und eigentlich innerlich eher 12 oder wie Hussmann sagen würde, ein Rührei auf Füßen. Der war ich dann ja irgendwie 10 Jahre lang und dann kam Mord mit Aussicht, da war ich der trottelige Polizist und dann wurde immer gesagt, Mensch, das haben sie dir ja auf den Leib geschrieben und ich denke immer, ja, aber danach kam dann der Tatortreiniger, den haben sie mir auch auf den Leib geschrieben, also immer schreibt man mir alles auf den Leib irgendwie, ich möchte das nicht mehr, das ist mir unangenehm, auch meinem Leib ist das sehr unangenehm und also die Rollen sind ja alle das geworden, was ich dann auch mit draus gemacht habe und die sind alle sehr weit weg von mir persönlich, wo ich immer die Frage gestellt bekommen habe, ob ich genauso trottelig bin, ob ich auch gerne Fleischwurst esse wie Dietmar und so und solche Geschichten. Und ich bin aber jetzt bei dieser Aufgabe 24 Wochen so nah an mir wie noch nie eigentlich schauspielerisch, weil ich gewusst habe, für diesen Film mit diesem Thema muss ich mir keinen Schnurrbart wachsen lassen und auch keinen Bauch anfressen.
Du brauchst keinen Ronny-Pony?
Nee, ich brauche das alles nicht. Ich muss mich einfach dieser Situation hingeben und versuchen, so echt wie möglich zu reagieren in der Situation. Also ich versuche das sonst auch immer, aber sonst macht man eben eine Kunstfigur aus dem, was man spielt oder versucht irgendwie sich zu verwandeln und in dem Fall war das völlig unpassend, weil das Thema einfach viel zu ernst ist. Insofern freue ich mich extrem, wenn ich mal aus dieser Schublade rauskomme, das komisch sein zu müssen. Und ich kann das also ganz gut nachvollziehen, eigentlich die Situation von Astrid, weil man mich ja auch immer so kennt. Und das ist privat auch so. Natürlich, ich war mal in England, ein Freund von mir hat da Theater gemacht und der hat mich vorgestellt, so eine Runde von Menschen hat gesagt, das ist hier Bjarne Mädel, mein Freund aus Deutschland, das ist einer der lustigsten Schauspieler, die ich kenne. So, und dann bist du auf dem Präsentierteller und kannst eigentlich nach Hause gehen, weil wenn du dann nicht irgendwas Lustiges machst und alle gucken dann auch, wie lustig ist er denn wirklich? Also es ist ein furchtbarer Druck, den du da hast. Also das ist ein ganz furchtbarer Stempel. Insofern ist es toll, dass ich jetzt auch mal Leute zum Weinen bringen kann und nicht immer zum Lachen bringen muss. Das ist toll, also wenn sich das überträgt, dass diese harte Situation, die wir dadurch leben, auch für den Zuschauer nicht leicht zu verarbeiten ist. So, das ist ja nicht verkehrt. Also es wäre schade, wenn sich alle langweilen und damit nichts zu tun haben wollen. Also insofern schaffen wir das irgendwie, die Leute damit reinzuziehen. Und Das ist wirklich tatsächlich toll. Ja, das macht viel Spaß.
Bjarne Mädel in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen auf der Berlinale mit dem Film 24 Wochen und bald im Kino als wer auch immer, denn er kann alles.
Dem möchte ich nicht widersprechen.
Vielen Dank, Bjarne.
Sehr gerne.
D-Radio Wissen.
Film News.
Simpsons parodieren US-Wahlkampf. Das in der erfolgreichsten Fernsehserie der Welt, den Simpsons. Öfter auch mal real existierende Personen aufs Korn genommen werden, das wissen wir. Jetzt haben die Macher der gelben Comicfiguren dem US-Wahlkampf aber gleich einen ganzen Kurzfilm gewidmet. Marge wacht schweißgebadet auf, hatte von Hillary Clinton, Donald Trump und all den anderen zerstrittenen Kandidaten einen Albtraum. Homer versucht zu beruhigen mit der Vorstellung an eine Welt, in der sich alle Wahlkämpfer bestens verstehen. Klar, dass das nur wenige Sekunden funktionieren kann. Der Kurzfilm mit dem Titel The Debateful Age ist nicht nur Teil der aktuellen Simpsons-Folge im US-Fernsehen, sondern wurde von den Machern der Serie ganz offiziell und frei verfügbar ins Netz gestellt. Präsidentschaftswahlkampf in Gelb. Sind das gute Aussichten? Für Fans von Kino-Franchises mag es ja die Urlaubsplanung der kommenden Jahre erleichtern, aber wollen wir das wirklich alles wissen? Genau wie im Marvel-Universum oder bei Disney in Sachen Star Wars sind jetzt auch weitreichende weitere Kinostarts bekannt gegeben worden. So wissen wir jetzt, dass Blade Runner 2 am 11. Januar 2018 in die Kinos kommen soll. Wir wissen aber auch, wann die Teile 5, 6 und 7 von den Transformers erscheinen sollen, nämlich jeweils im Sommer 2017, 18 und 19. Interessant bleibt langsam nur noch die Frage, was passiert eigentlich ab dann im Kino? 2019 ist nämlich jetzt offenbar das Jahr, in dem sämtliche Franchise-Planungen enden. Nicht nur die von den Transformers, sondern auch die von Star Wars, die der Marvel-Superheldenfilme mit dem letzten Avengers-Film und, wie es aussieht, auch die der Erfolgsserie Fast and Furious. Freuen wir uns also alle ganz doll auf 2020. Promi raus, No Name rein. So viel ist jetzt klar. Für die Serie wird es Liam Neeson nicht machen. Dreimal war er im Kino Brian Mills, der Ex-Cop, der entweder seine Tochter, seine Frau, sich selbst oder alle drei zusammen aus den Fängen fieser Terroristen befreien musste. Bei den drei Filmen wird er es nicht bleiben. 96 Hours Taken wird in Serie gehen, ohne Liam Neeson. Der will nach den drei Kinofilmen nun nicht auch noch im Fernsehen dem Bösen hinterherrennen. In der Fernsehversion von Taken übernimmt dessen Rolle Till Schweiger. Kleiner Witz macht er natürlich nicht. Cliff Stanton heißt der britische Schauspieler mit Kino- und Serienerfahrung, der stattdessen einspringt. Die Serie zeigt dann den jungen Brian Mills und wie aus ihm dieser gnadenlose Einzelkämpfer wurde. Sie spielt also vor den drei Kinofilmen. Sender NBC plant den Fernsehstart offenbar für Herbst dieses Jahres.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Passiert was ziemlich Cooles im April, da ist nämlich Drehstart für eine neue deutsche Fernsehserie, die wird heißen Babylon Berlin. Das Aufsehenerregende ist, dass es mit knapp 40 Millionen Euro die teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten sein wird. Das ist das eine Aufsehenerregende. Das andere Aufsehenerregende ist, dass das Ganze eine Koproduktion von Sky und ARD sein wird. Richtig gehört. Bezahlfernsehen, Pay-TV und öffentlich-rechtliches Fernsehen machen zusammen diese Serie, finanzieren das zusammen. Einer der Männer am Ruder, die da das Sagen haben werden, jetzt ab April, wenn Drehstart ist, ist Tom Tykwer, der ja nun wirklich kein Unbekannter ist. Er ist einer von drei Regisseuren. Es wird zwei Staffeln geben, jeweils 8 Folgen. Und weil ich Tom Tykwer getroffen habe, um mit ihm über Babylon Berlin zu reden, kann er auch gleich mal sagen, worum es in dieser Serie gehen wird.
Also grob umrissen erzählen wir die Geschichte von einem Kölner, der heißt Gereon Rath, das ist ein Kriminalkommissar, der für einen Geheimauftrag nach Berlin geschickt wird. Was allein schon ein Clou ist, weil wir dadurch erzählen können, dass einer, der diese Stadt nicht kennt und auch das Feuer, das in ihr lodert, noch nicht erlebt hat, das mit uns sozusagen kennenlernt. Und der kommt nach Berlin in die, ins Polizeipräsidium, versucht diesen Fall zu lösen und wird in die Stadt hineingesogen. lernt eine Frau kennen, die als Stereotypistin bei der Polizei arbeitet, merkt, dass da was sich zwischen den beiden entwickelt, hat aber eigentlich Verbindung und Familie und Wurzeln in Köln und will auch eigentlich immer zurück und kommt nicht richtig weg. Das liegt auch daran, dass die Fälle immer komplizierter werden und dass ein zweiter und auch ein dritter Kriminalfall ihn einfangen. Und im Zentrum steht dann eigentlich, was die Story betrifft, was den Plot betrifft, ein geheimnisvoller Zug, der in der Stadt aus Russland eintrifft, in dem sich angeblich Giftgas befinden soll, aber sagenumwobenerweise einer der Waggons gefüllt sein soll, randvoll mit Gold.
Ganz interessant ist, obwohl diese Geschichten alles Bestseller-Verfilmungen, die es also werden, diese beiden Staffeln, die jetzt schon beschlossene Sachen sind, obwohl das Ganze in den 20er Jahren spielt, hat Tom Tykwer gesagt, sieht er wirklich erstaunliche Parallelen auch zur aktuellen Situation in Deutschland.
Ja, das fasziniert uns halt, dass man sagen kann, in den 20er Jahren war fast der Höhepunkt einer Bewegung, die 50 Jahre lang schon angehalten hatte, dass ein riesiger Immigrantenstrom aus dem östlichen Europa, auch bis nach Russland, nach Berlin gekommen ist, weil das eine verheißungsvolle Stadt war. Das war einfach das Paris des Ostens, in dem man glaubte, dass man Karriere, dass man seine Zukunft machen kann. Und das versuchen wir auch mit stark zu thematisieren. Das ist eine Stadt, die in dieser Art von Bewegung war, in der das auch deshalb so pulsierte, weil so unterschiedliche Kulturen aufeinander trafen und einander befruchteten. Und das Tolle, was man mit dieser Epoche verbindet und die kulturelle Explosion und der kreative Energiepegel hat ganz viel eben genau damit zu tun gehabt, dass so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Kosmosen in die Stadt gekommen sind. Insofern ist das natürlich sehr akut und aktuell als Thema.
Ja, Gereon Rath heißt dieser Kommissar. Die gleichnamige Buchreihe ist geschrieben worden von Volker Kutscher, Bestseller, wie gesagt. Und ich habe Tom Tykwer dann gefragt, naja, wenn ihr jetzt so ein Riesending startet mit einem Wahnsinnsbudget, knapp 40 Millionen Euro, teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten, da müsst ihr ja auch schon was für liefern in Zeiten von Netflix und Amazon und sowieso den ganzen amerikanischen Serien, die qualitativ immer hochwertiger werden. Der Zuschauer ist ja auch verwöhnt. Und witzigerweise hat er sofort gesagt, dass er sich darüber überhaupt keinen Kopf macht.
Für mich ist es immer sehr einfach und es geht Achim und Henk genauso. Wir gucken selber sehr viel Serie, wir kennen uns, glaube ich, sehr gut aus. Wir sind genau wie alle anderen Zuschauer, wir haben dieselben Ansprüche. Wir sind extrem anspruchsvoll inzwischen, weil das Niveau so hoch geworden ist international, weil die Serien einfach so sagenhaft gut sind zum Teil. Und es ist ganz einfach, wir wollen mithalten.
Dann müssen sie sich reinknien ab April, wenn gedreht wird. Volker Bruch übrigens, toller Schauspieler, wird die Hauptfigur Gereon Rath, diesen Kommissar, spielen, der in den 20ern von Köln nach Berlin kommt und sich da in seine eigenen Fälle verwickelt und nicht mehr herauskommend sieht. Sind gespannt, wenn das Ding dann irgendwie rauskommt, haben wir natürlich ein Auge drauf, behalten wir im selbigen drin und verlieren es auch nicht wieder raus. Babylon Berlin, das große neue deutsche Ding am Serienende.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe Sarkasmus mitgebracht.
Am 2. Januar wurde ich in aller Stille zum Pentagon beordert, um mich mit den dort versammelten Generalstabschefs zu treffen. Jeder Bereich war vertreten. Die Army, die Air Force, die Navy und die Marines. Michael, sagten sie zu mir, wir haben keine Ahnung, was verdammt nochmal wir machen sollen.
So fängt er an, der neue Film von Dokumentarfilmer Michael Moore, den kennt ihr, der hat unter anderem den Film Bowling for Columbine gemacht, ist also ein Typ, der seit vielen Jahren schon das gesamte amerikanische Gesellschaftssystem mit seinen Filmen durchleuchtet und das auf höchst kritische Art und Weise. Ist ein Typ, der sich seit Jahren ausspricht gegen dieses irrsinnige Waffengesetz in Amerika, sich dagegen ausspricht, dass immer noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Amerika nicht versichert sind, nicht automatisch krankenversichert sind und viele andere Dinge, das Schulsystem in Amerika natürlich nicht zu vergessen, die ihm überhaupt nicht in den Kram passen und er nutzt seine Filmkunst dafür, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Jetzt auf der Berlinale ist sein neuester Film gezeigt worden, Where to Invade Next, daraus habt ihr gerade den kleinen Ausschnitt gehört und ich finde es ganz witzig, was er da macht dieses Mal, denn es fängt gar nicht so böse und so verzweifelt an, sondern er dreht quasi den Fall, den er sonst hat, einfach um und sagt, okay, ich sehe, was in Amerika alles nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, also gehe ich jetzt in andere Länder, wo sie es viel besser machen, mache also quasi da eine One-Man-Army-Invasion, so wie er es nennt im Film, also eine Ein-Mann-Invasion, und unterhält sich mit Menschen in Italien über beispielsweise ein viel lockeres Arbeitssystem, über viel mehr Freizeit und dadurch viel glücklichere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er geht nach Finnland, wo das Schulsystem natürlich viel besser ist als in Amerika, und guckt, was man von da aus mitnehmen könnte nach Hause, nach Amerika. Und er kommt auch nach Deutschland und bewundert hier natürlich unter anderem unser weltweit herausragendes Krankenversicherungssystem, was wir hier haben. Aber er macht auch was ganz anderes. Er geht nämlich hin und sagt, so wie die Deutschen mit ihrer eigenen schrecklichen Vergangenheit umgehen, das ist bewundernswert.
In jeder Schule in Deutschland wird den Kindern beigebracht, was ihre Vorfahren getan haben.
We had the chance to meet survivors and they told us their stories and yeah, you can't forget it.
Sie reden es nicht schön. Sie tun nicht so, als wäre es nie geschehen. Sie sehen es als ihre Ursünde an. Ein bleibender Fleck auf ihrer kollektiven deutschen Seele, für den sie für immer wieder Gutmachung suchen müssen und Reparationen zahlen und niemals vergessen.
Das macht er ganz schlau, wie gesagt, indem er das nicht darstellt als die Deutschen mit ihrer Nazi-Vergangenheit, an der sie immer noch zu knabbern haben, sondern er sagt, nee, so wie die Deutschen sich einfach heute damit auseinandersetzen und wie sie diesen Teil ihrer Geschichte auch heute immer noch bei sich behalten und nicht vergessen, das ist was, das sollten wir in Amerika mal machen, mit unserem Umgang beispielsweise mit der massenhaften Ausrottung von Indianern oder dem jahrelangen, jahrzehntelangen, beinahe jahrhundertelangen irrsinnigen Umgang mit den Schwarzen in Amerika. Es ist ein Film von Michael Moore, der nicht ganz so bissig ist wie die bisherigen Filme, aber der durchaus Momente hat, wo man immer wieder mal denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das in Amerika wirklich so ist, wohingegen das genaue Gegenteil hier bei uns selbstverständlich ist. Ab Donnerstag im Kino, wenn ihr Michael Moores Dokus mögt, dann könnt ihr in dieser auf jeden Fall reingehen. Sie unterhält ein bisschen mehr als die bisherigen, fand ich in dem Fall aber gar nicht so schlimm. Die restlichen verbleibenden Sekunden für heute nutze ich, um ein Versprechen einzulösen. Ich habe gesagt, gegen Ende der Sendung sage ich meine Oscar-Predictions, also das, von denen ich glaube, dass sie gewinnen können. Ich werde mich kurz halten und mich nur auf die wichtigsten Kategorien stürzen. Fange an bei der besten Nebendarstellerin. Könnt ihr mitschreiben, mir nächste Woche vorwerfen. Ich setze auf Jennifer Jason Leigh aus Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Bester Nebendarsteller. Ich setze entweder, das ist so schwer, Mark Rylance, Bridge of Spies oder Sylvester Stallone, Creed. Ich sage Mark Rylance, Bridge of Spies. Beste Hauptdarstellerin für mich dieses Jahr, Charlotte Rampling, 45 Years, hat damit schon den Silbernen Bären letztes Jahr auf der Berlinale gewonnen. Sie wird meiner Ansicht nach auch beste Hauptdarstellerin bei den Oscars. Bester Hauptdarsteller, ich würde es Bryan Cranston so sehr wünschen, der in Trumbo so wahnsinnig gut spielt, aber dieses Jahr, wir haben drüber geredet, ist Leonardo DiCaprio einfach dran. Also wird er den Oscar dieses Jahr dann auch endlich mal kriegen. Beste Regie ist auch ganz wahnsinnig schwer, vermutlich auch Alejandro González Iñárritu. Das ist der Mann, der Leonardo DiCaprio in The Revenant inszeniert hat. Ich glaube, auch der wird den Oscar dafür bekommen. Und bester Film, da glaube ich nämlich nicht, dass The Revenant gewinnt. Ich glaube, da wird es Spotlight sein. Habe ich anfangs der Sendung schon erwähnt, haben wir heute drüber gesprochen. Großartiger Film. Spotlight für mich, bester Film 2016 bei den Oscars. Ihr habt es mitgeschrieben. Nächsten Dienstag gucken wir, ob irgendwas davon richtig war. Und wenn nicht, werde ich sicherlich auch dafür irgendeine plausible Erklärung finden. Das war's für heute. Eine Stunde Film. Tom Westerholt ist raus. Bis nächsten Dienstag und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.